Podcast für Schutz und Sicherheit, Folge 17.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit, den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Heute gibt es Teil 2 des Interviews mit Christian Saretzky. Dazu viel Spaß.
Ja, im Podcast geht es ja auch ein bisschen um Weiterbildung, Ausbildung, Qualifikation. Du hast jetzt ja, wie du gesagt hast, da alles Mögliche durchlaufen, jetzt bis zum Master. Warum hast du dich dazu entschieden, jetzt bis zum Master zu gehen? Was meinst du, bringt es dir?
Ja, also vielleicht fange ich damit an, welche Qualifikation habe ich gemacht und dann erzähle ich, was mir das gebracht hat. Also angefangen habe ich tatsächlich damals noch in 2002 in der Direktausbildung mit der Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Ja. Was hat mir das gebracht? Ich habe das direkt in einem industriellen Werkschutz gelernt. Das war für mich auf der einen Seite in der Persönlichkeitswerdungsprozess sehr, sehr wichtig, vielleicht auch mal ein bisschen vom hohen Ross runterzukommen, ja, und mal die Basis kennenzulernen. Vielleicht auch das Sicherheitsgefühl kennenzulernen. Ich habe halt alle Stationen von der Zutrittskontrolle bis über die motorisierte Streife, bis die Hundeführerausbildung und später auch den betrieblichen Ermittlungsdienst. Also alle Stationen konnten wir lernen. Das hat mir sehr viel gebracht. Also gerade praxisorientiert auch zu erkennen, wo Sicherheitslücken sind. Und die vielleicht auch von außen nicht so gesehen werden. Also auch von der Corporate Security, also der Konzernsicherheit. Und dann ging es ja weiter in die Fortbildung zum Meister für Schutz und Sicherheit. Für mich persönlich war es so, dass ich weitermachen wollte. Also ich habe sozusagen Blut geleckt. Mir hat es Spaß gemacht. Natürlich, ich bin auch ganz ehrlich, ich wollte auch aufsteigen. Ich wollte Verantwortung übernehmen. Ich habe jetzt für mich nicht das Gefühl gehabt, dass es mir ausreicht, dieser Tätigkeit.
Ja, okay.
Und so habe ich unter anderem dann auch an einem Flughafen gearbeitet, habe dort auch in so einer Sicherheitszentrale war ich tätig, nebenbei die Meisterfortbildung gemacht. Die Meisterfortbildung fand ich sehr gut. Also das finde ich auch sehr wichtig. Ich muss auch wirklich sagen, neben der akademischen Ausbildung kann ich das wirklich auch jedem empfehlen, den Meister für Schutz und Sicherheit zu machen. Ja? Das ist halt auch so meiner Meinung nach auch eine Art die erste wichtige operative Führungsqualifikation. Ja. Ja. Und vor allen Dingen ist es wichtig, man erwirbt dort auch Kompetenzen, um selber auszubilden, ne? Auch die Ausbildereignungsprüfung und auch mal so das Verständnis auch für den Umgang, für die Entwicklung, für die beispielsweise Entwicklung eines Berufsausbildungsplans, wenn man Auszubildende im Betrieb hat. Das war gut und ja, nebenbei habe ich auch noch ganz viele andere Qualifikationen erworben. Also ich will jetzt deinen Podcast nicht sprengen und langweilen. Aber es hat immer so damit
zu tun gehabt. Wir haben noch Stunden
Zeit. Ja, es hat immer nur damit zu tun gehabt, fand es halt irgendwie interessant. Und man hat dann immer für eine Tätigkeit gebraucht. Zum Beispiel in der Luftsicherheit war ich dann tätig und dann hat man diese Ausbildung dort gemacht. Ja, oder jetzt im Bereich Strahlenschutz oder Brandschutzbeauftragter. Also das waren so Dinge, mit denen man auch tatsächlich im Betrieb zu tun hatte. Und dann hat man ja immer jemanden gesucht, der das konnte oder der Interesse hatte, diese Fortbildung zu machen. Ja. Dann war dann meistens der Saretzky stand dann als Matte, ja. Und dann ging es, wie gesagt, dadurch weiter, dass ich die Möglichkeit hatte, bei einem Bildungsträger als Vollzeitdozent zu arbeiten. Und so habe ich dann in Berlin gemacht. Es war eine interessante, aber auch eine sehr prägende Zeit. Also es, wie bei allen Sachen gibt's ja Höhen und Tiefen. Da erlebt man wirklich so dieses Handwerk, dann diese Herausforderung, gerade in einem privaten Bildungsträger, nicht nur mit den Zielgruppen, auch dieser Schwierigkeit. Da gibt's ja unterschiedliche Träger auf dem Markt, die auch in einem sehr, sehr starken Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Und da hat es sich ergeben, dass ich gesagt habe, Mensch, das wird mal nicht schlecht, wenn ich eh schon in Berlin bin, dann mache ich ja auch mal das Studium im Sicherheitsmanagement. Tatsächlich aber wirklich.
So nebenbei,
ja, genau. Das ist aber wirklich durch Zufall passiert, weil ich hatte dann ich war dann in so einer Funktion, wo ich dann auch Ausbildungsleiter war in diesem Träger. Ich habe dann einen Dozenten gehabt, der gerade diese Ausbildung gemacht hat und damit habe ich mich mal auseinandergesetzt. Und ja, und dann war das halt immer noch nicht. Dann habe ich immer noch die Fachkraft für Arbeitssicherheit noch gemacht, weil auf einmal brauchte man einen im Betrieb, der auch die Phase hatte. Und dann ergab es sich auch tatsächlich, dass zu der Zeit an der HWR im Fernstudieninstitut der Master im Sicherheitsmanagement entwickelt wurde. Und ich habe mich an der HWR immer sehr wohl gefühlt. Ich weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, aber das hat auch damit zu tun, was will ich? Was für Anforderungen habe ich? Ich kann wirklich dann ein sehr großes Lob an viele Dozenten und auch Professoren da ausgeben. Es ist natürlich sehr anstrengend, wenn man irgendwann mal ein bestimmtes Alter hat, sich als Student wieder zu finden, muss ich fairerweise zugeben. Also diese kognitive Beanspruchung, Vollzeit beruflich tätig zu sein, vielleicht auch in der Lehre, in der Ausbildung, vielleicht Lehre nicht, in der Ausbildung und dann nebenbei noch als Student an einer Hochschule dann noch Prüfungen zu schreiben und zu lernen, das war schon ein bisschen herausfordernd. Ja. Und dann, wie gesagt, es gab es sich und die Vorteile waren wirklich da. Jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit schule ich ja nicht nur, sondern wirke ja auch mit bei Ausschreibungen im Vertrieb oder als eine Art Konsultationsstelle im Unternehmen, führe auch Führungskräfteschulungen durch und da kann man wirklich sehr gut beraten. Das heißt, ich merke dann, man greift tatsächlich jetzt auf ein Wissensrepertoire zu und da kann man überall unterstützen. Also ich kann auch mit dem Kunden, wenn ich mit den Konzernsicherheiten im Gespräch bin, dahingehend ja auch unterstützend wirken. Ja? Kann dann auch ein bisschen theoretische Grundlagen bieten.
Okay, eine Geschichte, die du mir im Vorgespräch erzählt hast, von deiner mündlichen Prüfung Meister, die würden meine Podcast-Hörer sicher auch gern hören. Wie war denn das, wie du da hinkamst? Du brauchst ja den Namen der IHK nicht sagen.
Ja. Wie war das, wie ich hinkam? Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Welchen Part habe ich erzählt?
Auswahl, ach, da gab es gleich mehrere, okay. Ich meine jetzt den, wo du die Auswahl zwischen vier Möglichkeiten für die mündliche Prüfung bekommen
hast. Das war ein bisschen enttäuschend, muss ich fairerweise zugeben. Also an dieser Industrie- und Handelskammer, wo wir die Prüfung gemacht haben, bei dem Träger, in dem ich war, muss ich fairerweise zugeben, das war eine Schlechtleistung. Jetzt gerade, wenn ich das so sagen kann, wir sind wirklich nicht gut vorbereitet worden, so dass wir diejenigen, die die Meisterfortbildung gemacht haben, uns das Wissen sonst irgendwo herbeziehen mussten von Leuten, die vielleicht bei anderen Trägern oder bei anderen Institutionen, bei der Industrie- und Handelskammer, denen die Meisterfortbildung gemacht haben. Ja. Und wir waren wirklich verloren. Also ich muss auch wirklich sagen, wir hatten jetzt auch nicht Bücher, wie beispielsweise dein Verlagshaus, die zur Verfügung stellt. Und wir haben uns versucht, auf diesen bundeseinheitlichen Rahmenstoffplan irgendwie darauf vorzubereiten und wussten nicht, wie tief und wie schwer und ja, wie umfangreich die Prüfung sein wird. Ne? Dann kamen wir auch zu dieser Industrie- und Handelskammer und dann hat man uns quasi nahegelegt, welche Prüfung wir nehmen sollten. Und das fand ich unerhört. Ja, also nicht nur ich, es gab da noch so zwei, drei andere Leute und wir haben dann eindeutig gesagt, nein, die Prüfung ist Nummer, ich weiß noch genau, die Nummer 4 wollen wir nicht. Wir wollen eine andere. Da war man sehr erschrocken. Ja, also wie sie wollen diese Prüfung nicht haben. Ja? Wahrscheinlich wussten die Prüfer selber nicht, wie die Musterlösung anderen. Also das, du weißt es ja selbst, du arbeitest ja auch lange im Bildungsbereich. Ja. Da gibt es unterschiedliche Netzwerke, die man nicht so ansprechen will. Ich finde die nicht gut. Ja? Weil also wer den Meister machen will, muss ja auch später ein Fachwissen auch wiedergeben können. Ansonsten hat er nur einen Titel. Und das ist schön und gut, dass er diesen Titel hat. Wenn es dann aber in irgendeiner Form dazu kommt, dass er die ersten Führungsverwendungen bekleiden soll, kann er dieses Fachwissen gar nicht anwenden. Und dazu gehört es zum Beispiel auch für mich Meister, er muss ein kaufmännisches Verständnis haben, er muss kalkulieren können. Er muss ein Verständnis haben für die Zusammenhänge, nicht nur für das Qualitätsmanagement. Und dort an dieser Kammer, na gut, das ist ja nicht die Kammer, sondern da sind ja immer Prüfer. Ne? Also das muss man auch fairerweise zugeben. Das sind sicherlich Leute, die dann wahrscheinlich auch in einem Träger arbeiten und wollen ja auch, dass der Erfolg dieser Bildungsmaßnahme anhand der bestandenen Prüfung auch bestätigt wird. Aber die Frage ist, was bringt es dem Einzelnen, der dann einen Abschluss hat und nicht das Fachwissen später in der Praxis anwendet? Das war bei uns damals ja, wie gesagt, diese Situation. Ich weiß nur, dass wir dann als Letzte in die Prüfung drangekommen sind, weil die wahrscheinlich gar nicht wussten, was das für Prüfungsfragen waren, ja.
Gut, aber das scheint ja dann offensichtlich die IHK das ganze Spielchen da auch mitmacht. Ich habe jetzt auch neulich von einer IHK auf der anderen Seite der Bundesrepublik gehört, dass da die Prüfer vor der mündlichen Prüfung nicht nur das Ergebnis bekommen, sondern auch, wer war der Bildungsträger und wo arbeitet derjenige.
Ja, das.
Ja, und wenn eben diese zwei Komponenten nicht passen, die letzten, dann hat er von vornherein keine Chance zu bestehen. Und da muss ich sagen, wie arm kann ich als Prüfer sein, dass ich jemand, der sich jetzt vielleicht hier Wochen, Monate, Jahre vorbereitet hat, dann hier, nur weil er von der Firma X kommt und beim Bildungsträger Y war, von vornherein sagt, egal was du mir erzählst, du hast keine Chance. Also da kriege ich wirklich so einen Hals.
Also das glaube ich, aber ich meine, gut, wir prüfen ja auch zusammen, ja. Von daher, für mich ist es halt auch wichtig, da werteneutral zu sein. Ich muss aber nach wie vor sagen, man tut auch den Kollegen oder dem angehenden Mitarbeiter, der vielleicht Meister oder welche Fortbildung auch immer, das muss ja nicht nur die Meisterebene sein, überhaupt keinen Gefallen damit. Er findet sich dann später in einem Beruf wieder und dann interessiert das niemanden, woher man das Wissen hat. Wenn man es nicht anwendet, dann wird man diesen Posten auch nicht lange bekleiden. Und dann fängt man an, und das ist das etwas, wo ich richtig sauer werde, an den Mitarbeitern zu sparen. Ja, weil man ja irgendwie falsch kalkuliert hat oder falsche Zusagen gemacht hat oder gar nicht weiß, was man da im Endeffekt im Bereich des Zahlenverständnisses überhaupt verursacht, an Sachen zu sparen, an denen man auf keinen Fall sparen sollte. Ne? Da geht es mit Arbeitssicherheit los, Unterweisung, ne? Da geht es mit Bekleidung los und geschweige dann überhaupt mit Dienstplan. Ne? Also das merke ich auch immer wieder, so angehende Führungskräfte wissen die überhaupt, wie man einen richtig guten Dienstplan erstellt. Ne? Das sind gerade so diese Schwerpunkte, die man setzen sollte. Also ja, also Jörg, ich finde es auch unmöglich. Ja? Und vor allen Dingen, ich würde persönlich, und ich glaube, du stimmst mir da auch zu, in so etwas mich niemals bewegen wollen, weil ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich ganz ruiniert. Ja, und das, nee, das ist.
Also ohne jetzt uns hier selber loben zu wollen, auch bei der IHK in Nürnberg gibt es ja sehr viele Konkurrenten und sehr viele Bildungsträger, aber da gab es noch nie irgendein Thema, dass da irgendjemand wegen irgendwas da benachteiligt oder bevorzugt hätte. Also
ich denke, und das interessiert uns auch nicht. Also ganz ehrlich, mich interessiert das überhaupt nicht, wo die Leute das Wissen angewendet haben. Sie kommen ja zu einer Industrie- und Handelskammer, um dort, egal wie sie das Wissen angelernt haben, eine Prüfung, ihre Leistung zu zeigen. Und so muss man die im Endeffekt auch, so muss man das auch betrachten.
Ganz genau. Ja, kommen wir so langsam Richtung Ende nochmal zum operativen Bereich. Was macht denn aus deiner Sicht eine gute Sicherheitsfirma aus?
Ja, also ich könnte natürlich jetzt politisch antworten oder ich könnte tatsächlich mal, prinzipiell ist es für mich wichtig, wie ist dieses Mikroklima? Wie geht man mit Mitarbeitern um? Wie ist die Personalführung? Wie redet man mit den Mitarbeitern? Welche Qualifikationen besitzen auch Fach- und Führungskräfte? Ja, das ist schon ein Indikator zumindest. Ich meine, das ist ja kein Garant, aber es ist schon mal ein Indikator, dass das Leute sind, die aus der Praxis kommen. Natürlich, eine gute Firma, ist sie denn verbandsorganisiert? Wie wirkt sie denn tatsächlich mit? Hat sie das nur als Aushängeschild oder unterstützt sie tatsächlich irgendwelche Bewegungen? Wie unterstützt sie? Hat sie ein Personalentwicklungskonzept? Das ist immer so ein Thema. Alle erzählen, wir haben so etwas und dann fragt man sie, na, was ist denn das? Was ist ein Bildungskatalog? Und dann gucken alle einem an und Also das sind so für mich so Indikatoren. Dann werden Mitarbeitergespräche durchgeführt. Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, was interessant ist. Ja, und natürlich, klar, gibt es eine Ausbildungsabteilung. Ist das jetzt ein Träger, der nach außen eher durch öffentliche Gelder sich finanzieren muss und zwar aber nach innen sagt, ja, wir tun auch ganz viel im Innenverhältnis. Ja, und da, wie ist die Fluktuation? Wie ist die Krankenquote? Das sind auch so messbare Kriterien, wo man erkennen kann, welche Kunden hat man. Und das sind, also du merkst, ich könnte noch weiter erzählen, also das sind aber definitiv schon so Signale und da muss man, also ich kenne auch sehr viele wirklich hochgradig gute Firmen, die kleine und Mittelständler sind und auch gar nicht größer werden wollen. Das ist, aber das A und O meiner Meinung nach, die Zukunft gewinnt derjenige, der richtig mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ja, also ich habe zumindest das Glück, auch in einem Unternehmen zu sein, wo wir dann wirklich viel Wert drauf legen. Also das ist uns für mich persönlich auch wichtig, dass man auch nach außen symbolisiert, dass man nichts irgendwie Besseres ist oder Schlechteres, sondern dass man sich auch auf so einer gleichen Ebene befindet, zumindest auf einer Augenhöhe. Und ja, das ist für mich wichtig, dass man diese Arbeit würdigt von den Leuten, die wirklich jeden Morgen und oder nachts eine wirklich sehr anspruchsvolle und schwierige Tätigkeit aufnehmen. Ja.
Nee, also auch da sind wir wieder 1:1 einer Meinung. Das ist gleich spontan bei deinen ersten Worten eingefallen, eine größere Sicherheitsfirma, wo die Führungsebene in einer eigenen Etage sitzt mit Panzertür, dass da keiner von den Mitarbeitern ja reinkommt.
Ja.
Ja, und entsprechend werden die Mitarbeiter auch behandelt. Und genau das ist eben das, was nicht sein dürfte. Aber solche Firmen gibt es halt leider, aber sicher nicht nur in der Sicherheitsbranche. Ja, Sicherheitsbranche, was müsste sich aus deiner Sicht ändern?
Also mein Dafürhalten ist, wir müssen erst einmal erkennen, dass die private Sicherheit eine wichtige Säule der deutschen Sicherheitsarchitektur ist. Und dass sie nicht nur für die sogenannten Dirty Jobs zur Verfügung steht. Das heißt, das ist erst einmal gesellschaftlich, sollte man da eine große Aufklärungsarbeit tätigen, wo ich allerdings auch die Medien in einer Verantwortung sehe. Dass man nicht immer nur diese Stereotypen bedient, dass man immer diese gleichen Bilder zeigt von Sicherheitsmitarbeitern, sondern dass man wirklich diese Vielfalt aufweist. Das ist so das eine. Das andere ist, ich für meinen Teil bin wirklich dafür, auch dass das Sicherheitsgewerbe ins Ressort der Innenministerien kommt. Ja? Also das ist jetzt ein Dafürhalten. Ich finde, am häufigsten, wer arbeitet am häufigsten mit uns oder hat Berührungen mit uns? Ja? Und da
jetzt ist es in der Wirtschaft.
Das ist jetzt noch in der Wirtschaft, genau. Ich weiß, es ist ein sehr politisches Thema, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung bis dazu. Was sich noch ändern würde, ist, also ich persönlich würde mir auch wünschen, dass die Anforderungen höher werden. Dann ist es auch leichter. Es würde auch eine Marktbereinigung durchführen. Wir haben zwar jetzt mit der Veränderung des 34a, okay.
Das, ja, ganz ja, brennend massiv ja, ist, ja. Also es wird ab 1. Dezember alles anders sein.
Klar. Diese auch anders werden. Und auch das Verständnis, auch wir leisten ja auch alle auch eine Aufklärungsarbeit auch bei unseren Kunden. Das Verständnis müsste da sein, dass diese Fachkräfte sich definitiv lohnen. Ja? Also diese Fachkräftezunahme nicht nur für den Mitarbeiter, für den Kunden. Allgemein ist dieser Fachkräftezuwachs für mich sehr, sehr wichtig. Ja? Denn das Verständnis ist vielleicht nicht überall vorhanden.
Gut, ja, solange die Kunden halt immer den billigsten raussuchen, werden sie auch nur die entsprechende Arbeit bekommen, ganz klar.
Ich muss aber auch positiv sagen, wir erleben aber schon in Ausschreibungen schon Veränderungen, dass auch Fachkräfte da sind. Aber das Verständnis zwischen einer geprüften Schutz- und Sicherheitskraft, Fachkraft, Servicekraft, ich merke, und dann haben wir ja noch eine ganze Reihe von ominösen Abschlüssen von Bildungsträgern, mit ganz, ganz spannenden Titeln, wo ich dann immer denke, mein lieber Mann, also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gefährlich. Da muss man eine Trennung machen. Das müsste sich auf alle Fälle verändern. Die Kontrollen sollten viel schärfer durchgeführt werden, gerade auch bei privaten Sicherheitsdienstunternehmen. Aber ich glaube, da viele zuständige Behörden, ich glaube vielleicht, dass da dieses Wissen nicht da ist. Ja? Worauf muss ich denn Acht geben? Also da so eine, also wie gesagt, ich glaube, da ist eine ganze Menge Aufklärung vonnöten.
Ja, gut, ist jetzt nicht unser Thema hier, aber es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Ordnungsämtern in den größeren Städten und den Landratsämtern in den Landkreisen, weil die sagen, Hauptsache ich kriege irgendwo ein bisschen hier Gewerbesteuer rein, der Rest ist mir egal. Und was ist 34a? Und damit brauchen wir uns natürlich nicht wundern, was dann teilweise am Markt so rumläuft. Gut, ja, dann war super spannend mit dir zu plaudern, aber irgendwann müssen wir mal zum Richtung Ende kommen. Kannst du unseren Hörern ein Buch empfehlen? Das muss jetzt nicht aus der Bewachung sein, einfach irgendwas, was interessant wäre, wo du meinst, das können die Leute immer hören
oder lesen. Also was ich zum Beispiel sehr gut finde, egal auf welcher Ebene man tätig ist, da sind natürlich die Bücher aus deiner Feder. Ja.
Das wollte ich jetzt nicht hören, aber gut, vielen Dank.
Egal, welche Tätigkeit man durchführt, da kann ich wirklich nur ein Lob auch an dich erteilen. Das ist eine sehr große Unterstützung. Ja, und da sind alle Bandbreiten vorhanden. Für mich persönlich, ob ich jetzt Ausbildung im Bereich der Ausbildung oder egal in welche Richtung ich jetzt betrachte, ich finde das Handbuch Unternehmenssicherheit sehr gut. Da ist auch eine ganze Menge, steht ja auch zu der Thematik der Ausbildung, auch das Wissen, wie Sicherheitskonzepte erstellt werden. Was ich auch recht gut finde, ist das Buch Security Awareness von Herrn Pokiowski beispielsweise. Also das ist interessant. Wie sensibilisiere ich überhaupt die Mitarbeiter oder wie führe ich so Sensibilisierungsprozesse in ein Unternehmen, das Verständnis für Sicherheit?
Ja, okay.
Das ist etwas, was ich wirklich sehr gut finde. Aber das Handbuch, gerade Unternehmenssicherheit, das sollte eigentlich ein Pflichthandbuch für jeden sein.
Okay, gut, ich werde diese Bücher, wie es auf Neuhochdeutsch so schön heißt, in den Shownotes verlinken. Okay. Ja, kannst du unseren Hörern noch einen Weisheit oder einen Tipp mit auf den Weg geben?
Ja, also ja, eine Weisheit, die ich zumindest ich gewonnen habe, ist, eines der besten Investitionen, die man tätigen kann, ist die Investition in die eigene Bildung. Und das kann ich definitiv, und das ist nicht nur so ein Dahingesage, also ich bin im Endeffekt das lebende Beispiel dafür. Jemand, der zwar eher so aus dem, ja, wenn man das so betrachten kann, öffentlichen Dienst gekommen ist oder und das Handwerk der privaten Sicherheit von der Pike gelernt hat, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich warne Leute davor, in solchen Crash-Lehrgängen oder in irgendeiner Form nebenbei das zu erlernen. Man muss auch das Verständnis haben und man muss sich auch als privater Sicherheitsmitarbeiter identifizieren. Nur dann kann man auch das Verständnis für das große Ganze haben. Aber Bildung ist, das ist etwas, was einem nicht genommen werden kann. Und ja, und man muss sich auch so ein Ziel machen. Wo will ich hin? Was will ich? Welche Kompetenzen will ich erwerben? Und Geduld ist halt auch wichtig, ne? Also nicht immer gleich denken, oh, jetzt beispielsweise in der Meisterfortbildung, oh, es gibt ja gar keine Meisterstellen, das stimmt gar nicht, ja. Es ist, also auch wir suchen sehr, sehr häufig auch Fach- und Führungskräfte. Allerdings, es ist schwierig, jemanden dann mit Führungsaufgaben zu versehen, der zwar formell nur den Abschluss keine Jahre Berufserfahrung nachweisen kann, ne? Und das ist immer ein zu großes Risiko, den dann, den Mitarbeitern vorzusetzen, ja.
Dieses in die eigene Qualifikation investieren ist definitiv ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe auch neulich in einem Buch einen sehr schönen Vergleich gelesen. Da stand drin, alle Spitzensportler machen vielleicht 90% Training und wenn überhaupt 10% üben die ihre Tätigkeit aus. Und bei uns ist es genau umgekehrt, wenn überhaupt. Ja, also dass wir viel mehr trainieren müssten und sich weiterqualifizieren müssten, als immer nur in Anführungszeichen operativ zu arbeiten.
Genau.
Ja. Das war's dann. Herzlichen Dank, war ein super spannendes Interview. Ich denke, wird den Hörern auch sicher was bringen. Wenn die Hörer dich erreichen möchten, dann werde ich, wenn du erlaubst, deine Kontaktdaten auf die Homepage oder über mich oder wie wollen wir das machen?
Na klar, also das ist kein Problem. Ich meine, wenn man meinen Namen auch im Google eingibt, dann wird man eh auf die Sicherheitsschule kommen, aber ich kann sehr gerne die natürlich zur Verfügung stellen. Ja.
Okay, alles klar. Also dann herzlichen Dank, schönen Tag noch und bis bald.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Das war das Interview mit Christian Saretzky. Was können wir daraus mitnehmen? Zum einen ist es wichtig, auch wenn man später mal eine höhere Position bekleiden möchte, selbst mal operativ gearbeitet zu haben, um eben selber nachvollziehen zu können, was die Mitarbeiter leisten. Man sollte sich ein Ziel setzen, was man erreichen möchte. Und wenn man jetzt das Ganze durch Qualifikation erreichen möchte, dann ist es sehr wichtig, den Bildungsträger seriös auszuwählen, weil es da eben leider schwarze Schafe gibt. Ich werde auch demnächst mal eine extra Podcast-Folge zum Thema, wie finde ich einen guten Bildungsträger, machen. Ja, und der aus meiner Sicht wahrscheinlich wichtigste Aspekt, den er genannt hat, eine Investition in die eigene Bildung rentiert sich immer. Dazu gibt es ja auch diverse Fördermöglichkeiten von Arbeitsagentur oder Staat. Das sollte man es auf alle Fälle mitnehmen. Alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www.podcastfuerschutzundsicherheit.de, immer mit Bindestrich zwischen den Worten, das Für mit OE. Das war's, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge am nächsten Montag.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.